Heute mit dem Thema Koran und Grundgesetz. Vor welchen Herausforderungen steht der Euro-Islam? Am Mikrofon begrüßt Sie Reinhard Baumgarten. Der Islam ist nach dem Christentum mit mehr als 15 Millionen Anhängern der am weitesten verbreitete Glaube in der Europäischen Union. In Deutschland leben rund 3,3 Millionen Muslime. Lange Zeit hat der Islam hierzulande als Religion von Gastarbeitern und Migranten gegolten. Langsam setzt sich aber die Erkenntnis durch, zumindest mal auf politischer Ebene, dass die Muslime Teil der europäischen Gesellschaften geworden sind. Für die Muslime ergeben sich aus ihrem Leben als Minderheit in der nicht-muslimischen Diaspora erhebliche Herausforderungen an ihren Glauben und auch an ihre Gemeinschaft. In der kommenden Dreiviertelstunde wollen wir genau über diese Herausforderungen sprechen. Dazu begrüße ich Dr. Dietrich Reetz. Er ist Wissenschaftler am Zentrum Moderner Orient und er ist der Sprecher des Verbundprojektes Muslime in Europa. Dr. Rabia Müller, Leiterin des Instituts für interreligiöse Pädagogik und Didaktik und Ayman Masiek, Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Und an Sie, Herr Masiek, geht auch meine erste Frage. Heinrich, wie hältst du es mit der Religion? Fragt Gretchen den Dr. Faust. Wie halten Sie es denn mit der deutschen Verfassung und mit dem Grundgesetz, Herr Masiek?
Also ich denke, ich versuche ein Leben zu führen, wo ich mich als religiöser Mensch und auch als normaler, guter deutscher Staatsbürger, das alles unter einem Hut, unter einem Kopftuch oder Turban zu stecken, das ist so meine Lebensphilosophie. Und ich denke, das kann man ganz gut machen. Also Muslim sein auf der einen Seite und ein guter Bürger, ein loyaler Bürger gegenüber Grundgesetz und dem Staat, das geht, das kann man vereinbaren. Und das versuchen auch die Muslime selbst theologisch jetzt nun nachzuweisen. Es gibt da verschiedene Versuche, verschiedene Arbeiten. Und in diese Richtung werden wir sicherlich in der Sendung noch diskutieren.
Menschenrechte, Frau Müller, Frauenrechte, gleiche Rechte für alle Menschen, vor allem beiderlei Geschlechts. Sie leben hier in Deutschland als Muslimin und ich glaube, Sie fühlen sich in unserer säkularen Gesellschaft sehr wohl. Sie sind Deutsche, Sie sind hier geboren. Aber es ist nicht immer ganz einfach. Sie werden ja immer wieder mit diesen Fragen konfrontiert. Wie schaffen Sie denn persönlich diesen Brückenschlag?
Also muslimische Frauen stehen eigentlich immer ständig im Fokus, denn sie fallen auf, meistens durch ihre Bekleidung oder auch durch ihre Argumentation. Und für mich ist es eigentlich wichtig, dass ich mich grundsätzlich auf Grundgesetz und Koran berufen kann. Die bieten mir ein gutes Polster, nach beiden Seiten zu argumentieren. Denn muslimische Frauen stehen ständig im Kreuzfeuer von beiden Seiten. Entweder wird von einem gefordert als muslimische Frau, dass man sich völlig anpasst. Das ist außerordentlich schwierig, wenn man wirklich hingehen will und nimmt die Religionsfreiheit, die das Grundgesetz einem zusichert, ernst. Und auf der anderen Seite wird oft eine sehr traditionelle Lebensweise eingefordert. Auch das ist nichts, was ich mit dem Koran unbedingt eins zu eins so in Verbindung bringen würde. Also versucht man einen ständigen Eiertanz. Das ist wackelig, aber manchmal auch ganz spaßhaft.
Verbundprojekt Muslime in Europa beschäftigt sich ja, so denke ich mal, intensiv mit dem Leben und dem Wirken von Muslimen, Herr Dr. Reetz. Lassen Sie uns mal der Frage nachgehen, inwieweit sich Muslime und muslimische Gemeinschaften auf dem Boden, wir haben es ja vorhin schon gefragt, wie es der Herr Masiek mit der Verfassung hält, auf dem Boden der jeweiligen Verfassungen halten, wie sie sich darauf bewegen.
Na, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass von den großen muslimischen Verbänden hier in Deutschland eigentlich niemand Forderungen erhebt, die im Gegensatz zu der Rechtsordnung der Bundesrepublik stehen oder zum Grundgesetz stehen. Insofern gibt es da eigentlich gar keinen Anlass, dort irgendwelche Zweifel zu konstruieren. Auch aus einer islamisch-theologischen Sicht ist es ja so, dass Muslime in der Diaspora gehalten sind, sich an die Gesetze und an die Bestimmungen des Aufenthaltslandes zu halten. Insofern haben ja auch alle Verbände und alle Muslime, die das tun, auch eine entsprechende theologische Sanktion.
Gleichwohl gibt es den Verfassungsschutz und der Verfassungsschutz nimmt einige muslimische Gruppierungen, wie zum Beispiel die Miligörisch, unter die Lupe. Miligörisch sitzt jetzt nicht mit hier am Tisch und diskutiert nicht mit. Also es scheinen doch zumindest Bedenken oder Zweifel zu bestehen an der Verfassungstreue.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Prozess, der erst im Anfang begriffen ist. Wir sind hier dabei, ein Stück Normalität in Deutschland zu schaffen, was in anderen Ländern, wo Muslime leben, in Europa, in Großbritannien, in Frankreich vielleicht schon längst hergestellt wurde, nämlich diesen Aushandlungsprozess in Gang zu bringen um uns darüber Klarheit zu verschaffen, was das heißt, wenn Muslime in unserer Mitte leben. Solche Regulierungen sind mit den anderen Gemeinschaften getroffen, mit den Muslimen bisher noch nicht. Und wenn der Verfassungsschutz solche Bedenken hat, ist oftmals auch nicht ganz klar, wie er die belegen will. Bisher gibt es keine Verfahren, bisher gibt es kein konkretes rechtliches Vorgehen. Wenn, dann sind es in der Regel Einzelpersonen, die hier die Gesetze verletzen. Und von diesen distanzieren sich, soweit ich das weiß, alle Verbände, die das betrifft.
Ja, die Tatsache, dass Verfassungsschutzorganisationen beobachten, ist ja erstmal nichts besorgniserregend, sondern vielleicht sogar etwas, was durchaus vertrauensbildend darzustellen ist, nämlich derart, dass Organisationen in Deutschland gibt, die seit über 20 Jahren nun beobachtet werden, wo er bisher nichts dergleichen gefunden hat, wo man dann auch staatlicherseits eingreifen kann. Insofern ist das sicherlich auch ein Beweis dafür, dass nichts gegen Verfassung unternommen worden ist, sonst wäre der Staat schon längst eingegriffen. Schließlich haben wir auch politische Parteien, die vom Verfassungsschutz beobachten, wie beispielsweise die PDS, und das heißt ja noch lange nicht, dass sie dann nicht im Bundestag agieren und walten kann. Ich denke, auch da müssen wir eine neue Seite bald aufschlagen. Die rote Linie zum Beispiel für uns als Zentralrat ist die, wenn ein Verband, ein Mitglied das Grundgesetz nicht mehr wahrt oder sich gegen das Grundgesetz stellt oder wenn sie sich Justiz oder ein Vergehen zu Schulden kommen lässt, dann ist für uns die rote Linie überschritten und dann hat dieses Mitglied bei uns nichts mehr zu suchen. Und das haben sich bisher keine der muslimischen Verbände zu Schulden kommen lassen.
Nun muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, dass die Verbände, so sehr sie sich auch bemühen, halt natürlich sehr männlich dominant besetzt sind, was natürlich für muslimische Frauen durchaus manchmal auch sorgniserregend sein kann, vor allen Dingen dann, wenn Verbände Erklärungen rausgeben und die Basis von diesen Äußerungen nicht sehr viel mitbekommt. Ich habe ein Beispiel zum Beispiel in Bezug auf das Kopftuch. Ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, so gut wie alle unterschrieben haben, übrigens auch Millî Görrich, eine Erklärung, in der steht, dass der Glaube nicht am Kopftuch hängt. Und wenn Sie heute in die Gemeinden gehen und fragen nach diesem Papier, ist das der Basis nicht bekannt. Und ich denke, dass es notwendig wäre, und auch das gehört zu einer grundgesetzlich-demokratischen Struktur, dass eben nicht nur Erklärungen auf einer bestimmten Ebene abgegeben werden, sondern dass sie auch an der Basis umgesetzt werden. Das wäre jedenfalls für muslimische Frauen von großer Wichtigkeit.
Da fühlt sich doch jetzt der Funktionär, Herr Masiek, direkt angesprochen.
Ich fühle mich angesprochen und ich gebe den Ball nicht zurück, sondern da hat Frau Müller völlig recht. Da müssen wirklich auch Hand in Hand die Zivilorganisationen, die wir ja auch unter den Muslimen haben, nicht nur Verbände, sondern Zivilorganisationen, Frauenorganisationen, da müssen wir mehr miteinander auch das austauschen. Wir müssen mehr auch das an den Mann und an die Frau bringen. Das ist in der Tat eine Arbeit, die ist völlig richtig und das ist ein berechtigter Einwurf.
Wir bleiben dran, Herr Masiek. Das ist keine Drohung. Wir wollen sehen, ob Sie das auch umsetzen. Also.
Nee, im Moment. Die Umsetzung, das ist nicht allein den Verbänden zu schulden. Hier wird immer ein leichtes Spiel gemacht. Es wird immer gesagt, was alles für Forderungen und Anforderungen die Verbände zu erfüllen hat. Auch im Rahmen beispielsweise der Islamkonferenz wurde ein Riesenkatalog aufgelistet. Ich kann den Katalog 100%ig unterschreiben, nur ich habe kein Wort gehört, wie wir das Ganze überhaupt strukturell, materiell und so weiter stemmen. Da haben wir keine Stimme gehört, weder aus den Medien noch seitens der Politik. Vielleicht greifen die Medien diesen Ball mal auf und sagen, hallo, da müssen wir was tun. Wir müssen Frauenorganisationen mehr unterstützen, wir müssen die Verbände mehr unterstützen, dass sie ihre Verpflichtungen nachkommen. Diese Diskussion möchte ich gerne angeregt haben. Insofern ist die Aufgabe, die wir haben, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht, die wir allein als Verband zu stemmen haben.
Ich würde da auch gerne noch dazu ergänzen, dass das ja schon zeigt, dass das muslimische Leben ja relativ umfangreich und vielfältig ist und keineswegs ausschließlich durch die Verbände repräsentiert wird, in denen ja wohl, soweit ich das weiß, nur zwischen 10 und 20 oder 25% aller Muslime organisiert sind. Und insofern haben wir es hier mit einem Prozess zu tun, wo Formen des Zusammenlebens ja ausgehandelt werden. Und dieser Aushandlungsprozess ist offensichtlich von längerer Dauer und kann nicht einfach dadurch geklärt oder gelöst werden, dass irgendjemand irgendwo eine Entscheidung trifft und sie dann nur noch durchgeführt werden muss. Das ist sicher unrealistisch.
Ja, auf der einen Seite muss ich dazu sagen, dass wir als muslimische Frauen im Moment vielleicht gar nicht so undankbar dafür sind, dass diese Körperschaftsrechte noch nicht unbedingt vergeben worden sind. Denn wir überlegen uns auch, wem sie gegeben werden. Denn das, was wir im Moment am wenigsten brauchen können, ist die Funktion eines Lehramtes, von dem ich glaube, dass es bei der gegenwärtigen Situation Situation innerhalb der muslimischen Community einen stark konservativen Touch bekommen würde, was nicht gerade immer frauenfreundlich zu nennen wäre.
Herr Reetz wird mir bestimmt recht geben, wenn er, als er die Zahl 10-20% gegeben, dass das politische Zahlen sind. Und wenn einer mit den Prozenten argumentiert, dann argumentiert er politisch. Und ich möchte an der Stelle nicht mal politisch argumentieren. Ich will nur folgende Feststellung machen. Die 4 Dachverbände, die es gibt, namentlich Verband Islamischer Kulturzentren, Islamrat, DITIB und Zentralrat der Muslime. Sie repräsentieren nahezu von den 2500 Moscheen knapp 2000 Moscheen. Und in den Moscheen findet nun originär ein Großteil muslimischen Lebens statt. Und dann habe ich selbst von meiner Seite aus gesagt, dass wir die zivilen Organisationen mit nach dazu nehmen müssen. Es ist ein großes Manko auch der Islamkonferenz, dass diese mittlere Ebene nicht dabei waren. Es war keine praktizierende Muslima da, es war keine zivile Menschenrechtsorganisation, die es auch von Muslimen gibt. Das ist unbenommen. Nur originär muslimisches Leben findet nun mal in den Moscheen statt. Und die 4 Verbände repräsentieren die nur nahezu einen Großteil. Und wenn man nun mal anfängt, mit wem man verhandelt, mit wem man spricht, dann wäre das angemessen, da erstmal zu beginnen.
Ich möchte da gerne noch mal kurz aufgreifen, was Herr Masih gesagt hat, nämlich die Tatsache, dass bei dieser Islamkonferenz kein muslimischer Frauenverband in dem Sinne eingeladen war und die muslimischen Frauen durch ausgewiesene Islamkritikerinnen repräsentiert wurden, hat die muslimischen Frauen in der Bundesrepublik durchaus verstimmt. Und ich denke, das ist zu Recht. Denn wir sind in der Lage, unsere Angelegenheiten sehr wohl selber zu vertreten. Wir können das und wir tun das immer noch ganz gut, auch gegenüber unseren männlichen Geschwistern. Und wir haben überhaupt nicht verstanden, was das für eine Wirkung in die Gemeinden hinein haben soll, wenn sie da Frauen sitzen haben, wie gesagt, ausgewiesene Islamkritikerinnen, die meistens, ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht in jedem Falle sagen, von sich sagen, sie seien nicht praktizierende Musliminnen. Damit ändern sie in der Community nichts. Sie können nur etwas in dieser Gemeinschaft ändern, wenn sie aus der Gemeindearbeit heraus, aus dem islamischen Selbstverständnis heraus, auch als Frau, tatsächlich argumentieren und da versuchen, etwas zu verändern. Und das fanden wir sehr bedauerlich.
Wir hören SWR2 Forum, Koran und Grundgesetz. Und da will ich jetzt nochmal hin, da will ich überhaupt erst mal richtig hin. Ich möchte nämlich mal von unseren 3 Gesprächspartnern wissen, es gibt ja so ein Gegensatzpaar, da ist also das Grundgesetz auf der einen Seite und da ist die Scharia, das sogenannte islamische Recht, auf der anderen Seite. Frage an Sie, Herr Masih, Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Ist das ein Widerspruch, ist das ein Gegensatz?
Ganz bestimmt nicht. Und wir haben vom Zentralrat uns mannigfaltige Gedanken darum gemacht. Wir haben vor ein paar Jahren die sogenannte Islamische Charta herausgegeben, wo wir uns auch nochmal dezidiert theologisch damit auseinandergesetzt haben. Die Conclusion ist die, dass wir unter Scharia, was ungefähr übersetzt heißt, der Weg zur Tränke, im eigentlichen Kern etwas verstehen, was unumstößlich ist, nämlich beispielsweise die Pflichten des Muslims, wie das Gebet, wie das Fasten, Ramadan, die Hajj. Und der Großteil, der auch in der Diskussion ist und auch im Kontext zu sehen ist und zu interpretieren und auch anhand der entsprechenden Zeit und Gegebenheiten immer neu auch angewandt und interpretierbar ist, der ist von Menschenhand geschaffen, der große Teil dieser Scharia, und der gehört auch immer wieder unter die Lupe genommen und im Rahmen eines Ijtihads sich Mühen, einen Weg, eine Lösung zu finden, neu zu definieren. Insofern ist Scharia nicht für mich etwas Statisches, sondern ist etwas Bewegliches, was Dynamisches. Und jene Muslime, die etwas anders darunter verstehen und die Uhr zurückdrehen wollen oder irgendwelche statischen Dinge nun interpretieren wollen, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Das ist nicht mein Verständnis von Scharia.
Aber man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass das oft falsch interpretiert oder falsch verstanden wird. Wie Herr Masih eben schon sagte, ist Scharia der Weg zur Quelle. Das heißt, aus einer Quelle, aus der wir immer wieder neu schöpfen können. Scharia bedeutet eigentlich eine Struktur, die wir ständig neu mit Details füllen können, mit Einzelheiten, mit Rechtsauslegungen, dem sogenannten Fiqh. Und eigentlich ist das immer sehr kontextuell und zeitbedingt, wie das aussieht. Das war den Musliminnen und Muslimen in der Frühzeit Zeit sehr wohl bewusst, sonst hätten wir gar nicht unterschiedliche Rechtsschulen und Ähnliches gegründet. Aber das ist uns heute verloren gegangen und deswegen ist es notwendig, dass wir auch wieder ein bestimmtes Wissen in die muslimische Gemeinschaft hineintragen, um dadurch wieder die Dynamik, die der Koran uns bietet, voranzutreiben.
Herr Dr. Reetz, wenn ein CSU-Vorsitzender und ehemaliger Kanzlerkandidat Edmund Stoiber sagt, in Deutschland gilt das Grundgesetz und nicht die Scharia. Dann hat er ja damit irgendwas im Sinn. Er erntet auf dem Parteitag in Augsburg damit unglaublich viel Applaus. Dann will er ja dieses Gegensatzpaar herausstreichen. Meine Frage an Sie, Sie beschäftigen sich damit ja sehr intensiv mit der Scharia auch, mit den Muslimen. Die Scharia wird ja in Deutschland schon angewendet, ist ja hier sogar schon in Gebrauch.
Ja, genau. Es gibt ja Situationen über das internationale Privatrecht, wo verschiedene Rechtsstreitigkeiten, an denen Bürger anderer Länder beteiligt sind, als Ehepartner und so weiter, auf diese Rechtsbestimmung zugreifen. Die Scharia wird auf diese Weise bereits täglich in Deutschland angewendet, da es ja durchaus eine ganze Reihe von solchen Rechtsfällen gibt, die Privatrecht betreffen, die Personenstandswesen betreffen, Zivilrechtsstreitigkeiten und ähnliches. Aber lassen Sie mich dazu vielleicht noch sagen, dass ich es für schwierig oder unzulässig halte, die Scharia eben nur zu reduzieren auf diese Zahl der kodifizierten Rechtsbestimmungen in verschiedenen Ländern. Denn wie Herr Masiek und Frau Müller schon richtig gesagt haben, ist es ja in erster Linie ein Begriff, der die Gesamtheit der Vorschrift religiösen Lebens betrachtet und behandelt. Und insofern ist es eigentlich auch unrealistisch, wenn Herr Stoiber verlangt, dass Muslime nicht nach den Vorschriften ihrer Religion leben sollen. Ob und wie diese Vorschriften ausgelegt werden, das war immer schon ein Aushandlungsprozess, der die gesamte islamische Geschichte durchzieht und der hier und heute in Europa keineswegs etwas Neues ist, sondern der letztlich eine Fortsetzung findet. Nirgendwo hat es eine Situation gegeben, wo Theologen beispielsweise in erster Linie die Politik bestimmt haben, sondern es gab immer einen Verhandlungsprozess zwischen der Politik und der Religion, auch in den vielen islamischen Reichen. Und dieser Verhandlungsprozess zwischen Politik und Religion, der setzt sich im Grunde genommen heute fort, sodass es also nicht unbedingt etwas Neues oder Ungewöhnliches ist, was wir machen.
Die Frage nach der Deutungshoheit, die ja grundsätzlich die Muslime und Musliminnen hier sehr bewegt. Wie Herr Dr. Reetz schon sagt, es gibt diesen Ijma, den Zusammenschluss von Experten, die hingegangen sind und tatsächlich aber nur in dem Falle, in dem Kontext, wo das auch eine normative Kraft war, tatsächlich auch versucht haben, umzusetzen. Die Bundesrepublik ist kein Ort, wo Scharia-Denken überhaupt normative Möglichkeiten hätte. Und von daher, denke ich, ist dieses Gegensatzpaar, das Herr Stoiber da aufgeführt hat, eigentlich unrealistisch.
Herr Stoiber, geht es auch nicht um die Definition von Scharia, was wir hier sehr sachlich und fachlich ausgetauscht haben, sondern ihm geht es ganz schlicht und ergreifend um die Polarisierung. Und er bedient hier mit diesen Stammtischparolen ein bestimmtes Klientel und er will ein Bild verfestigen, was die Mehrheit der Deutschen nicht will und was vor allen Dingen alle Muslime nicht wollen, nämlich ein Ihr und ein Wir. Hier sind die Muslime und das sind sozusagen die Mehrheit der Deutschen. Wir sind Teil der Gesellschaft, dass Implikationen, dass das Probleme und so weiter in der Integration mit sich bringt, das stellt doch hier keiner außer Frage. Aber dass wir das gemeinsam machen müssen und auf diesem Weg auch noch viel zu tun haben, das ist, glaube ich, Realität. Und das ist bei einigen Politikern in deren Köpfen noch nicht angekommen. Sie brauchen die Polarisierung. Sie sind für das Ihr und Wir. Wir Muslime sind es nicht und die Mehrheit der Deutschen, bin ich überzeugt, auch nicht.
Da bin ich nicht ganz überzeugt, dass das nur eine Frage der deutschen Politiker ist. Es ist mitunter auch auf muslimischer Seite so, dass Politiker davon Gebrauch machen, ob in Deutschland, Europa oder auch außerhalb von Europa und bestimmte Grundsätze hervorheben, etwa wie die Apostasie, die Schwierigkeiten, die Religion zu wechseln und ähnliches. Auch um damit bestimmte Anhänger zu gewinnen.
Also ich sprach von den Muslimen in Deutschland. Ich sprach nicht von der islamischen Welt, von den 1,3 Milliarden Muslimen und ihren Politikern.
Also, dass damit Politik gemacht wird, ist eine Realität, mit der wir es zu tun haben. Und deswegen sollte man auch für die Zuhörer, glaube ich, durchaus darauf hinweisen, dass man immer unterscheiden muss zwischen denen, die damit Politik machen und denen, bei denen es darum geht, das tägliche religiöse Leben oder das Zusammenleben zu regeln.
Dieses Wort Scharia ist wirklich schwierig für einen normalen Deutschen. Ich bin vor einem knappen Vierteljahrhundert in Kairo in eine Buchhandlung gegangen und wollte mir diese Scharia mal kaufen. Ich hatte natürlich das Grundgesetzbüchlein in Deutschland im Schrank stehen und dachte, jetzt holst du dir das mal in Kairo und habe also nach der Scharia gefragt und sehr viel Lächeln geerntet. Es ist also nicht ein kleines Büchlein mit 280 Seiten, sondern Herr Masiek, Sie haben ja schon darauf hingewiesen, es muss erarbeitet werden und zwar immer und immer und immer wieder. Es sind die Quellen, es ist der Koran, es ist die Lebensweise und die Aussprüche des Propheten, es ist diese Übereinkunft der Rechtsgelehrten. Herr Dr. Reetz, gibt es denn sowas schon in Europa? Gibt es hier schon Ansätze einer, ich nenne es mal so, europäischen Scharia? Gibt es da schon etwas, was sich denn in diese Richtung bewegt?
Naja, wenn Sie so wollen, für Deutschland können Sie natürlich die Islamcharta, die Herr Masak vorhin erwähnt hat, als einen solchen Ansatz betrachten. Da es ja hier in gewisser Weise auch darum geht, eine Verständigung herbeizuführen, wie man die theologischen Grundsätze vereinbart mit den Erwartungen der Gesellschaft, in der die Muslime hier in Deutschland leben. Ähnliche Dokumente gibt es bei diesen Räten in Frankreich in Diskussionen und in anderen Ländern. Also es gibt auf jeden Fall eine Debatte darüber, wie diese Grundsätze zu vereinbaren sind. Aber das ist ein breiter Diskussionsprozess. Man sollte nicht erwarten, dass er in festgefügten Katalogen oder Prinzipienregelungen mündet, die dann einfach nur noch abgehakt werden müssen. Das ist unrealistisch bei einer so großen, lebendigen und auch vielfältigen Erscheinung wie dem Islam als Religion und Kultur.
Also ich muss sagen, natürlich ist die Charta auch für muslimische Frauen eigentlich ein sehr guter Ansatz. Nur würden wir uns wünschen, dass das weiterentwickelt würde, dass dann mehr Frauen an dieser Sache beteiligt wären und dass auch klarer herausgearbeitet würde, was die meisten Muslime immer so nett verkünden, dass nämlich der Koran den Frauen schon alle Rechte gegeben hat. Das ist wirklich eine leere Worthülse, die muslimische Frauen langsam nicht mehr hören können. Es geht uns schon noch darum, dass wir das dann auch in dem Falle vernünftig umsetzen und paritätisch an dieser Sache mitbeteiligt.
Ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Das ist wichtig, dass wir einfach mal konstatieren, und das ist kein Vorwurf an die Theologen, aber wenn man die 1400 Jahre theologische Arbeit betrachtet, dann waren das nun mal mehrheitlich Männer. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt per se etwas Falsches gesagt haben, aber Nein. Es ist eine maskuline Auslegung. Und es liegt in der Natur der Sache, dass man natürlich dann in erster Linie auch maskuline Schlussfolgerungen führt. Und die feminine Schreibweise des Korans oder die Interpretation, da gibt es natürlich ein paar leuchtende, schöne Beispiele, aber die sind natürlich nicht in demselben Maße. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass Frauen sich da viel, viel stärker auch engagieren. Das brauchen wir, das ist fruchtbar und das ist für den Austausch unabdingbar.
Ja, Ihr Wort in Gottes Ohr, Herr Mann.
Ihr Wort in Gottes Ohr.
Inshallah.
Und Sie vertreten natürlich hier eine sehr liberale und auch sehr reformfreudige Richtung im Vergleich zu dem, was ich beispielsweise in meinen 5 Jahren als Korrespondent in Ägypten, im Nahen Osten insgesamt kennengelernt habe. Inwieweit sind wir denn hier in Europa gefeit davor, dass diese sehr konservative Welle, die ich beobachtet habe und über die ich auch ständig berichtet habe, dass diese sehr konservative Welle im Islam ausgreift auf Europa und vielleicht zarte Pflänzchen eines sogenannten Euro-Islams abwirkt, Frau Müller?
Normalerweise ist das eigentlich ganz einfach zu beantworten, denn in dem Maße, in dem die muslimischen Menschen Anerkennung bzw. Akzeptanz verspüren in Europa, umso weniger Möglichkeiten haben extremistische oder gar Demagogen die Möglichkeit, auf sie einzuwirken. Das heißt, je mehr ich integriert bin, und übrigens heißt Integrare ja zwei Sachen zu einem Ganzen zusammenzufügen. Das heißt, es muss immer jemand da sein, der sich integrieren will und jemand, der integrieren lässt. Das ist ganz wichtig. In dem Maße schützen wir uns hier in Europa vor Terrorismus, Islamismus oder Extremismus, egal wie wir es nennen wollen. Jedes Land, so hat mal eine Freundin von mir gesagt, schafft sich seine Muslime selbst. Und da müssen wir drüber nachdenken, auch mehrheitsgesellschaftlich.
Herr Dr. Reetz, beobachten Sie in Ihrem Verbundprojekt Muslime in Europa sowas wie Wechselwirkungen zwischen sich hier entwickelndem Islam einerseits und Einflussnahme aus islamischen Ländern andererseits und vice versa, also auch umgekehrt?
Ja, genau, das ist bei uns auch Gegenstand der Untersuchung. Und in dem Zusammenhang würde ich auch gern darauf hinweisen, dass es hier doch offenbar eine etwas verengte Sichtweise gibt, wenn man denkt, dass die Entwicklung in der islamischen Welt außerhalb von Europa überwiegend durch konservative Tendenzen gekennzeichnet ist. Dem ist meines Erachtens keineswegs so. Es geht um eine insgesamt breitere Differenzierung des Islamverständnisses. Wir haben in den letzten Jahrzehnten viele Nicht-Theologen, die zu muslimischen Aktivisten geworden sind und die Bestimmungen auch entsprechend den Entwicklungsbedürfnissen ihrer Länder, ob das im arabischen Raum ist, ob das in Südasien, in Südostasien ist oder in Afrika, auf sehr unterschiedliche Weise auslegen. Hier gibt es einen Prozess der Öffnung der Debatten gegenüber der Moderne, gegenüber der neueren Entwicklung, wo man versucht, islamische Bestimmung mit modernen Entwicklungen in Einklang zu bringen. Also es ist keineswegs nur so, dass konservative Entwicklungen bestimmen oder nur diese nach Europa hineinwirken, sondern auch gerade die modernen, die neueren, die säkularen oder säkularisierenden Tendenzen, jetzt nicht im Sinne von areligiös, sondern im Sinne von Vereinbarkeit mit Weltlichkeit. Auch diese Tendenzen sind da und beeinflussen sich gegenseitig mit Europa.
Wenn ich noch ein Wort sagen, also diese konservative sogenannte Welle, die erfüllt mich auch da und dort mit Sorge und ich sehe auch da und dort Tendenzen und genau will den beiden Vorrednern voll beipflichten, vor allen Dingen, was Frau Müller gesagt hat. Also je mehr wir auch die Moderaten, die friedliebenden, mehrheitlichen Muslimen marginalisieren, desto sehr erschweren wir ihnen auch das Geschäft, mit dieser Sache umzugehen. Und deswegen muss man da gerade diese Kräfte in die Mitte der Gesellschaft bringen. Lassen Sie mich noch einen Satz dazu sagen. Wir machen aber immer den Fehler, dass wir diese konservativen, diese radikalen Kreise immer mit religiösen Implikationen versehen. Ich sehe auch da ein Gemisch aus der Instrumentalisierung von Religion für politische Zwecke, für Machtergreifungszwecke und weniger die Religion in den Mittelpunkt, sondern mehr politische Zwecke, politische Ziele. Und da müssen wir auch weitaus differenzieren. Wir haben immer diese monokausale Sichtweise. Hat denn das irgendwas mit dem Islam zu tun? Es hat vielerorts überhaupt nichts mit dem Islam zu tun, sondern es hat schlicht und ergreifend mit Verelendung von Massen, wo Scharlatane hingehen und sagen, wie können wir vielleicht da etwas ändern über die Religion, aber es hat letztendlich mit politischer Machtergreifung, mit Veränderung zu tun, mit den Umständen, die wir auch in der muslimischen Welt haben, die ja alles andere als gut sind.
Sie hören SWR 2 Forum heute mit dem Thema Koran und Grundgesetz. Vor welchen Herausforderungen steht der Euro-Islam? Und da ist schon die nächste Herausforderung, Frau Dr. Müller. Da ist wieder ein Gegensatzpaar: Islam, Demokratie. Bei uns in den Medien, wir können uns da leider nicht ausschließen, als Medienschaffende wird sehr oft das so verkürzt dargestellt, dass da ein Gegensatz besteht, dass Islam und Demokratie so nicht miteinander vereinbar seien.
Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass die Definitionen, die da gebracht werden, bei verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich ankommen. Ich glaube, wenn wir Demokratie definieren, wenn wir Islam definieren und wir fragen vereinzelt Menschen auf der Straße, werden wir sehr viele unterschiedliche Antworten bekommen. Und ich glaube, es wäre an der Zeit, und deswegen finde ich das, was Herr Dr. Reetz macht, außerordentlich erfreulich, da tatsächlich mal auch bestimmte Definitionen vorzunehmen und daran weiterzuarbeiten. Sie wissen, ich bin eigentlich von Haus aus neben Islam eben auch Pädagogin und mich würde das interessieren, wie solche Erkenntnisse pädagogisch-didaktisch vernünftig umgesetzt werden könnten und in einen adäquaten islamischen Religionsunterricht mit einfließen könnten, der in die deutsche Schule gehört, der transparent sein muss, der in deutscher Sprache stattfinden muss, damit wir eine Generation heranziehen, die nicht nur selbst angstfrei in dieser Gesellschaft lebt, sondern die auch den anderen, nämlich der Mehrheitsgesellschaft, keine Angst mehr macht.
Also platt ausgedrückt, es gibt überhaupt keinen Gegensatz zwischen Islam und Demokratie. Islam heißt Frieden machen, Frieden geben mit seiner Umwelt, seinen Mitmenschen, Hingabe zu Gott. Und das andere ist ein Begriff für ein gesellschaftliches System, welches ich mir sehnlichst wünsche für die muslimische Welt. Wenn Sie dieses System haben, dass Sie davon profitieren können, das wäre sozusagen die Initialzündung für die muslimische Welt.
Sie sind ja selber politisch recht aktiv, Herr Masiak. Was machen Sie?
Ja, ich bin unter anderem Stadtverbandsvorsitzender einer kleineren Partei in meiner Wahlheimat in Alsdorf nahe Aachen. Ich verstehe auch nicht meine gesellschaftliche Arbeit nur fokussiert auf Moschee oder muslimischer Verband, sondern wenn man sich gesellschaftlich betätigt, dann ist es selbstverständlich, dass der eine macht etwas Humanitäres für Menschenrechte, der andere betätigt sich politisch. Das gehört einfach mit dazu.
Mit der kleineren Partei meinen Sie nicht die CDU? Ist es das C, warum Sie nicht in der CDU sind?
Nein,
das Christliche?
Ich bin bei der FDP, weil ich mich dort wohlfühle. Insofern, als dass das ein liberaler Geist entspricht und das ist eine ursprünglich Bürgerrechtsbewegung, wo ich vieles wiederfand, wo ich mich als Bürger, als muslimischer Bürger gut aufgehoben fühle. In der Tat gibt es in der CDU, CSU, was das Parteiprogramm angeht, vieles, was den Muslimen genehm ist und was den Muslimen auch passen würde und wo sie Attraktivität finden. Nur leider hat die CDU, CSU ein großes Problem. Sie bedient durch ihre politischen Aussagen, die sie tagtäglich macht, ein bestimmtes Klientel und wiegelt sozusagen Nicht-Muslime mit gegenüber Muslimen auf. Und das ist eine Politik, die kein Muslim richtig findet. Und deswegen hat auch diese große Volkspartei, obwohl sie ein Parteibuch hat, was vielen Muslimen guttun würde, so wenig Zuspruch bei den Muslimen.
Ich möchte gerne nochmal auf das zurückkommen, was Herr Masiek gesagt hat, nämlich die Muslime und Musliminnen an der hiesigen Gesellschaft zu beteiligen, halte ich für das A und O aller Integrationsbestrebungen. Innerislamisch muss man ein gewisses Quantum an Selbstkritik aufbringen und man muss das Jammern auf höherer Ebene, so möchte ich das mal nennen, einstellen und begreifen, dass wenn ich von der Gesellschaft etwas einfordere, ich auch von der Gesellschaft gefordert werden muss. Und deswegen ist eigentlich die beste Integrationspolitik die, Muslime und Musliminnen zu fordern, sich an der gesellschaftlichen, an der Fortentwicklung zu beteiligen und zu partizipieren.
Und vielleicht noch ein Satz, wenn ich das sagen darf. Meine Identität speist sich nicht nur aus meinem Muslimsein. Als ich in Alsdorf als Bürgermeisterkandidat antrat und auch ein bescheidenes Ergebnis von 10% für die FDP ist das relativ viel als Bürgermeisterkandidat einfuhr. Da habe ich nicht daraus ein großes Thema gemacht. Ich bin Moslem, deswegen gerade die türkisch-deutsche Milieu muss mich oder wird mich wählen. Überraschenderweise haben mich gerade die türkisch-deutschen gar nicht so viel gewählt. Warum? Weil sie gar keinen deutschen Pass haben und nicht wählen können. Also insofern, ne, meine Identität speist sich nicht nur aus diesem, sondern man hat viele Identitäten. Das gilt genauso für Muslime.
Herr Dr. Reetz.
Ja, darf ich vielleicht dazu noch kurz ergänzen? Es ist ja eigentlich auch gar nicht so, dass die muslimische Welt bereits heute so von diesem Gegensatz oder der kompletten Verweigerung gegenüber der Demokratie gekennzeichnet ist. Auch hier ist das tatsächliche Bild weitaus differenzierter. Das größte islamische Land ist halt Indonesien. Dort haben wir ein gar nicht so schlecht funktionierendes demokratisches System. Alles in allem, wir haben mehr oder weniger demokratische Verhältnisse auch in Ländern wie Malaysia und auch in der Türkei. Es gibt viele islamisch geprägte Parteien und darunter auch eine Reihe von Religiösen, die sich an demokratischen Institutionen beteiligen, die sich an Wahlen beteiligen, darunter auch einige, die den sogenannten Muslimbrüdern nahestehen. Also das Bild ist hier wesentlich vielfältiger und keineswegs so einfach, wie es manchmal dargestellt wird.
Aber nochmal zu Ihrem Verbundprojekt Muslime in Europa. Wie stark ist denn das schon ausgeprägt? Wie stark sind denn Muslime Ihren Forschungen und Untersuchungen zufolge schon beispielsweise in Parteienpolitik engagiert, in der Parteienlandschaft aktiv? Ist das ein vernünftiger Beitrag zur besseren Integration?
Natürlich ist das ein Beitrag zur Integration, obwohl ich allerdings erklärend sagen muss, dass diese Frage jetzt nicht im Mittelpunkt dieses Projektes steht. In dem Projekt werden 7 Fallstudien zu verschiedenen muslimischen Organisationen in Europa vorgenommen, bei denen es hauptsächlich darum geht, auch inwieweit religiös bestimmtes Leben von Muslimen mit einem Europa von heute vereinbar ist, wo es uns auch dezidiert darum geht, zu untersuchen, dass nicht nur die säkularen oder säkularisierten Muslime hier zu Hause sind, sondern auch die, die bewusst religiös leben wollen. Und dazu führen wir, wie gesagt, ausgewählte Fallstudien durch. Aber die Beteiligung an der Bürgergesellschaft, an der Zivilgesellschaft, an den Formen der Organisation ist natürlich eine Form, die auf jeden Fall die Integration fördert und das Zusammenleben fördert.
Herr Masiek, die muslimische Bevölkerung in Deutschland ist eine relativ junge Bevölkerung. Wir haben jetzt gesehen, am 7. Juli 2005 Anschläge in London. Das waren in London, in Großbritannien aufgewachsene junge, zumeist pakistanischstämmige Muslime. Wie können Sie, wir reden ja hier über Koran und Grundgesetz, Koran und Verfassung, wie können Sie bewirken, wie können Sie verhindern, dass junge Menschen, die bei uns aufwachsen, hier sozialisiert werden, aus irgendwelchen Gründen abdriften? Wir hatten ja auch bisschen anderer Fall mit den Kofferbombern, durchaus auch die Bedrohung hier in Deutschland. Aber die britischen jungen Muslime waren Gewächse der britischen Gesellschaft. Was kann man da tun?
Indem man differenziert und klar macht, dass ein Akt des Terrors, ein Akt gegen Gesellschaft, ein Mord bleibt. Und es spielt da keine Rolle, welche Religion oder welchen Pass dieser Mensch angehört. Ich bringe in dem Zusammenhang immer das Beispiel dieses schrecklichen Krieges in Bosnien. Der Massenmörder Milosevic verstand sich als ein orthodoxer Christ oder anders ausgedrückt, er war ein Massenmörder, obwohl er ein orthodoxer Christ und nicht weil er ein orthodoxer Christ war. Insofern möchten wir diese Differenzierung auch für uns Muslime zu eigen machen. Das heißt also, hier gibt es andere Implikationen, nicht monokausal nach der Religion fragen, sondern was ging denn in den Köpfen dieser Menschen vor? Es ist keine Entschuldigung, es ist auch keine Rechtfertigung. Es ist eine schreckliche Tat und ein Mord. Und ein Mord bleibt ein Mord, egal welcher Religion dieser Mensch angehört. Die große Frage ist, waren diese Jugendliche denn sozialisiert? Waren diese ein Teil der muslimischen Community und Gesellschaft in England? Oder haben sie sich nicht in irgendeiner Weise ausgegrenzt gefühlt? Nun zu Recht oder nicht zu Recht? Das kann man ja noch diskutieren. Das ist die große Frage. Und da müssen wir uns als europäische Gesellschaften durchaus die Frage gefallen lassen, sind die Muslime hier integriert? Sind sie ein Teil der Gesellschaft? Wollen wir sie denn haben? Wenn wir immer wieder solche polarisierenden Signale aus Politik und Gesellschaft hören, wie wir gerade jetzt von Herrn Stoiber zitiert bekommen, aber auch andere, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn das Wasser auf den Mühlen der Fundamentalisten und der Scharlatane ist, die gerade jene Jugendliche dann versuchen zu gewinnen, um Anschläge bei uns zu machen, wo dann übrigens Muslime und Nicht-Muslime gleichermaßen ums Leben kommen.
Außerdem denke ich, wäre es wichtig, muslimische Menschen hier in Europa nicht einfach grundsätzlich pauschal unter Generalverdacht zu stellen. Ich glaube, dass es, also soweit ich mich mit muslimischen Jugendlichen hier in der Bundesrepublik unterhalte, dass sie das sehr verletzt. Denn die ständige Forderung nach Distanzierung von diesen Anschlägen und all diesen Dingen impliziert im Grunde genommen, dass man etwas damit zu tun hätte und man sich einfach jetzt verbal davon distanzieren muss. Normalerweise, und ich denke, das ist eine der größten Errungenschaften unserer Demokratie, gilt die Unschuldsvermutung in einem Rechtsstaat und die scheint in Bezug auf die muslimischen Menschen hier abgeschafft worden zu sein. Und das ist etwas, was muslimische Jugendliche, vor allen Dingen männliche Jugendliche, wirklich erbost, aber auch verletzt. Und das bringt einen Widerstand hervor.
Ich meine, andererseits, man darf die Tatsache nicht leugnen, dass die großen Terroranschläge der vergangenen Jahre im Namen eines wie auch immer verbrämten Islams begangen worden sind. Das ist einfach unbestritten. Wir hatten die Anschläge vom 11. September auf New York und Washington. Wir hatten Madrid, wir hatten in Ägypten, wo ich selber als Korrespondent darüber berichten musste, zahlreiche Anschläge immer im Namen irgendeines völlig pervertierten Islams. Also die Angst, die unter vielen Bundesbürgern grassiert, auch wenn sie nur verdeckt ist, ist ja in gewisser Hinsicht verständlich.
Sie ist absolut nachvollziehbar. Nein, aber Sie dürfen nicht vergessen, dass wir als muslimische Menschen hier in Europa ebenso Angst vor diesen Anschlägen haben. Wir sind genauso getroffen von irgendwelchen Kofferbombern, die machen ja keinen Unterschied, das sagte Herr Maziek ja schon. Und von daher ist es natürlich notwendig, vielleicht wäre es auch mal gut, dass sowohl die Verbände als auch die muslimischen sonstigen Gruppierungen hier sich eindeutig klar miteinander dagegen aussprechen, was sie in vielfacher Hinsicht auch schon versucht haben. Aber ich denke, dann muss man es ihnen auch einmal abnehmen.
Ja, zum Teil haben Sie in der Frage etwas auch ausgedrückt, was durchaus ein Problem ist, auch in der muslimischen Geisteswelt. Aber ich möchte es gerne trennen. Wenn man wirklich die Anzahl sieht der Anschläge, auch zum Beispiel die Tatsache, dass als der schreckliche Anschlag in Dahab, in Sinai stattfand, am selben Tag sich eine tamilische, hinduistische Selbstmordattentäterin in die Luft sprengte, war kaum eine Notiz wert in den Zeitungen oder in den Medien. Aber das andere würde dann überproportional dargestellt und so entsteht ein Bild. Gibt es dann irgendeine Affinität zum und so weiter Islam? Ich möchte aber der Frage trotzdem nicht ausweichen. Wir haben ein Problem, was den Zugang oder was Nihilismus, was Dekadenz auch in der muslimischen Geisteswelt angeht, der hat dort Einzug gehalten. Wir haben ein Problem, dass es durchaus auch Theologen gibt, die die Auslegungskraft haben und die da eine Affinität herstellen, weil sie eben nicht trennen zwischen ihrer theologischen Aufgabe, die sie eigentlich haben, und ihrem, wie auch immer, selbstverstandenen politischen Amt. Und diese Verschmelzung trägt mitunter auch dazu bei, bis hin eben zum Missbrauch, wie ich es eben dargestellt habe, dass Islam als politische Ideologie missbraucht wird. Und das wiederum ist ein Phänomen, was nicht typisch islamisch ist. Schauen Sie, der Erste und der Zweite Weltkrieg, die sind ja nicht im Namen von irgendwelchen Religionen geführt worden. Wir haben schreckliche Kriege, auch im Namen von Kommunismus, von demokratisch falsch verstandenen Organisationen. All das haben wir erlebt. Das heißt also, Missbrauch von Religion, Missbrauch von Ideologie, Missbrauch von irgendwelchen Weltanschauungen ist nicht ein originär muslimisches Phänomen, sondern ist ein Phänomen von Menschen, die sozusagen irgendeine Weltanschauung für sich in Anspruch nehmen für politische Zwecke.
Kommen wir doch mal zu den Herausforderungen, vor denen unsere deutsche Gesellschaft steht. Die Zahl der Muslime nimmt zu. Also es gibt Schätzungen, Berechnungen, Mutmaßungen, dass bis 2025 auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland bis zu 7 Millionen Muslime leben werden. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen wirklich zuverlässig sind und eintreffen, aber wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, dann gibt es prozentual gesehen relativ viele Geburten in muslimischen Familien und prozentual gesehen weniger Geburten, natürlich immer noch deutlich mehr, aber prozentual gesehen weniger Geburten in nicht-muslimischen Familien. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kommt denn da eigentlich auf den Staat zu und was wünscht und erwartet sich eigentlich die, sag's mal so pauschal, die islamische Gemeinschaft davon, Herr Maziek?
Was wir uns wünschen ist, das haben wir auch zum Ausdruck gebracht im Rahmen der Islamkonferenz, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, den Islam in die deutsche Staatsordnung und weitestgehend in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Und da brauchen wir eine verlässliche, vor allen Dingen unter Juristen, verlässliche Grundlage, wie wir das gestalten. Das ist das. Das heißt also nichts anderes, als dass der Islam als gleichberechtigte, anerkannte Religionsgemeinschaft hier wahrgenommen ist, was er bis dato, bis heute nicht hat. Das ist das, was die Muslime sich wünschen. Und ich glaube, wenn wir das in Angriff nehmen, dann werden wir einen Großteil der Ängste, die es übrigens hüben wie drüben gibt, auch Muslime haben Angst, hier zu leben. Auch Muslime sehen die großen Diskriminierungen, die sie ausgesetzt sind. Auch Muslime sehen, dass rechtsradikale Moscheen anzünden, Mölln und Solingen eingeschlossen. All das sehen sie auch und machen sich große Sorgen, stellen sich die Frage, kann ein Leben noch in Deutschland möglich sein vor diesem Hintergrund? Wenn wir das auf eine tragfähige Grundlage bringen, dann können wir nach vorne schauen und denken, es ist vielleicht eine Option.
Gleiche Rechte, das klingt jetzt erst einmal groß, aber ich hätte es gerne ein bisschen kleiner. Können Sie das mal konkretisieren? Was möchten Sie denn gerne für sich erreichen, was die Kirchen und was die jüdische Glaubensgemeinschaft bereits hat?
Frau Müller hat gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, das ist der Religionsunterricht. Wir diskutieren seit 20 Jahren
den
in Deutschland
wir jetzt in islamischen.
Ja, aber schauen Sie, das sind erste Versuche. Wir möchten sie gerne auf der Grundlage unseres Grundgesetzes sehen, nach Artikel 7.3. Das heißt, wo Religionsgemeinschaft auf der einen Seite, Staat, Wissenschaft auf der anderen Seite diesen Religionsunterricht gemeinsam gestalten, in deutscher Sprache, unter deutscher Schulaufsicht und so weiter, versteht sich. Das ist manchmal ein Punkt. Oder die Ausbildung von Imamen, die Ausbildung von Theologinnen und Theologen. Das sind Themen, die wir angehen müssen, wenn wir sagen, wir wollen auch einen eigenständigen, einen selbstbewussten Islam in Deutschland haben.
Also ich bin absolut auch dieser Auffassung, aber ich würde dabei auch zu denken geben, dass die eine Option auch wieder eine Herausforderung an die muslimische Gemeinschaft darstellt. Wir haben ja mittlerweile einen Lehrstuhl in Münster, der durchaus muslimische Theologinnen und Theologen ausbildet. Ich frage ganz ernsthaft mal, wie wird das aussehen in 10, 20 Jahren? Wird es möglich sein, dass zum Beispiel eine Imama eine muslimische Gemeinde leitet? Denn auch das wäre etwas, was durchaus eine Forderung unseres Grundgesetzes wäre. Es wäre etwas, was theologisch nicht unumstritten, aber auch nicht verboten wäre. Und das wäre zumindest etwas, wo wir uns miteinander auseinandersetzen
müssen. Sie wären dann sogar schneller als die katholische Kirche.
Ja, da hat die protestantische uns einiges voraus und es kann sicher auch Vorbild sein, denen ist es ja auch nicht so leicht, aber es wäre doch zumindest mal zu überlegen. Und zwar nicht nur in der Form, dass immer erzählt wird, das wären Predigerinnen. Ich rede jetzt hier nicht von Frauen, die Koranunterricht in der Moschee, sondern ich rede von Frauen, die einer Gemeinde vorstehen. Das sind zum Beispiel ganz neue Punkte, die für Frauen sehr interessant wären und von denen wir uns wünschen würden, dass sie auch mal in der deutschen Öffentlichkeit diskutiert wird.
Herr Dr. Reetz, was raten Sie denn, was rät der Wissenschaftler, was müsste oder sollte jetzt von der deutschen Gesellschaft und vor allem von der deutschen Politik und dem deutschen Staat kommen?
Ich denke, wir haben zu einer Verständigung und zu einer Integration eigentlich keine Alternative. Nach anderen Zahlen für den gleichen Zeitraum, den Sie genannt haben, geht man davon aus, dass in Deutschland bis zu dieser Zeit etwa die Hälfte der Bevölkerung einen Migrationshintergrund haben werden. Also das ist eine deutliche Änderung in der Bevölkerungspolitik und das hat auch bei vielen Politikern, glaube ich, die Alarmglocken schellen lassen, dass wir hier wirklich zu einer Verständigung kommen müssen, eine Verständigung, die sich auch nicht nur auf die Muslime beschränkt, die in Deutschland einwandern, sondern dass wir einen Blick brauchen auf die deutsche Gesellschaft, der offen ist, der umfassend ist und der von einem pluralen Selbstverständnis ausgeht, das gleichwohl auf unserer eigenständigen kulturellen und rechtlichen Tradition beruht. Das muss kein Widerspruch sein und wie gesagt, wir haben dazu auch wirklich keine Alternative. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass Politiker stärker als noch zuvor Initiativen ergriffen haben, wie Herr Schäuble heute auftritt als ein Innenminister seitens der CDU, der die Integration und das Ankommen des Islam in Deutschland befürwortet, ist schon, wenn man so will, eine, ich will nicht sagen kleine Sensation, aber doch eine deutliche Änderung im Vergleich zur öffentlichen Integrationspolitik, wie sie bis dato betrieben wurde.
Man kann es epochal nennen.
Und daher sehe ich auch genau in diesem Punkt hier ist etwas angekommen, nämlich ein Bewusstsein dessen, was bald sein wird und auf das wir uns bereits heute einstellen müssen, wenn wir nicht eine Gesellschaft bekommen wollen, die durch Spannungen, durch soziale und kulturelle Zerklüftungen gestaltet ist.
Eine Gesellschaft, die fest mit allen zur Verfügung stehenden Füßen, muslimisch, nicht muslimisch, christlich, nicht christlich, auf der deutschen Verfassung, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen wird. Das war unser SWR2-Forum heute mit dem Thema Koran und Grundgesetz. Vor welchen Herausforderungen steht der Euro-Islam? Gäste im Studio waren Dr. Rabea Müller, Leiterin des Instituts für interreligiöse Pädagogik und Didaktik in Köln, Ayman Masiek, Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland, sowie Dr. Dietrich Reetz vom Zentrum Moderner Orient in Berlin. Am Mikrofon war Reinhard Baumgarten.
Und morgen im SWR2-Forum: Ein neuer Kriegertyp, das soldatische Selbstverständnis der Bundeswehr.